RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump geht nach eigenen Worten davon aus, dass er sich mit der Europäischen Union im Zollstreit einigen wird. Er glaube zu 100% an einen Deal, sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit Italiens Regierungschefin Meloni im Weißen Haus. Meloni äußerte sich ebenfalls optimistisch über eine Lösung. Sie nannte die USA einen verlässlichen Partner. Die Italienerin hatte sich im Zollstreit mit der EU als Vermittlerin angeboten. Die US-Streitkräfte haben einen von der Houthi-Miliz kontrollierten Ölhafen im Jemen zerstört. Dabei sind nach neuesten Angaben der Houthi mindestens 38 Menschen getötet worden. Aus Washington Samuel Jakisch.
Ziel dieses Angriffs im Jemen sei es nach US-Militärangaben gewesen, den Houthi-Kämpfern eine wichtige Einnahmequelle zu entziehen, indem über den Hafen kein Treibstoff mehr importiert werden könne. Die vom Iran unterstützten Houthis greifen seit Beginn des Gaza-Krieges in Israel vor eineinhalb Jahren regelmäßig Schiffe im Roten Meer mit Drohnen und Raketen an, nach eigenen Angaben aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen.
Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland will dieses Jahr Stellen streichen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln hervor. Rund 35% planen demnach einen Beschäftigungsabbau. Im Herbst lag der Anteil mit 40% allerdings noch höher. Gabriele Intemann.
Die Lage hat sich verbessert, sie ist aber insgesamt schlecht, fasst das Institut die Ergebnisse zusammen. An der halbjährlichen Konjunkturumfrage beteiligten sich mehr als 2000 Firmen. Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten hohen Zölle waren zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv. Sie hätten das Exportklima aber bereits negativ beeinflusst, so das Institut der deutschen Wirtschaft.
Für die geplanten Osterfeuer in Brandenburg und Berlin sieht es nun doch ganz gut aus. Wie der Waldbrandschutzbeauftragte Engel dem RBB am Morgen gesagt hat, herrscht fast im gesamten Land nur noch Gefahrenstufe 2. Damit könnten die meisten geplanten Feuer stattfinden. Lediglich im Spree-Neiße-Kreis bleibe es bei Gefahrenstufe 3, was aber keinen Einfluss auf die Veranstaltungen habe. In der Fußball-Europa-Liga hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Rückspiel gegen Tottenham 0:1. Die Eisbären Berlin haben das erste Spiel der Finalserie gegen Köln 5:1 gewonnen. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam Wetzlar 32:28 geschlagen. Soweit die Nachrichten. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer, maximal 17 in Berlin bis 15 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 12 und in Mannschnum-Oderbruch 13 Grad. Schwacher Wind aus West bis Südwest. Morgen abziehende Wolken mit Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel 12 bis 15 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio für Sie Matthias Gindorf. Guten Morgen. US-Präsident Trump hatte am Abend Besuch aus Europa. Italiens Regierungschefin Meloni war zu Gast im Weißen Haus in Washington. Dabei war der Zollstreit zwischen den USA und der EU natürlich ein großes Thema. Trump hat nach den Gesprächen gesagt, dass er zu 100% an eine Lösung glaubt. Wie es dazu kam, hat USA-Korrespondent Carsten Kühntopf verfolgt.
Die Optik stimmte. US-Präsident Trump fühlte sich in Gegenwart der italienischen Regierungschefin Meloni sichtlich wohl. "Ich mag sie sehr", sagte Trump. Sie sei eine großartige Ministerpräsidentin und mache einen fantastischen Job. Und auch Meloni wirkte relaxed. Als Trump ihr scherzhaft ins Wort fiel, parierte sie das ebenso gut gelaunt. Sie glaube an die Geschlossenheit des Westens, sagte Meloni, ein Versuch, Europa und Amerika als natürliche Verbündete in der westlichen Zivilisation darzustellen.
I think simply we have to talk.
Gewiss glaube sie auch an ihn, den Präsidenten, warf Trump ein. Das auch, antwortete Meloni lächelnd. Man müsse einfach miteinander reden, sagte die Regierungschefin, um so einen Weg zu finden, wie man sich in der Mitte treffen könne. Damit meinte sie eine Übereinkunft zwischen den USA und der Europäischen Union, um den Handelsstreit beizulegen. Trump stimmte zu.
Oh, there'll be a trade deal, 100%. Of course there'll be a trade deal, very much. They want to make one very, very much, and I fully expect it, but it'll be a fair deal.
Selbstverständlich werde es solch ein Handelsabkommen mit den Europäern geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein, da sei er sich zu 100% sicher. Diese Pause endet am 8. Juli. Ohnehin sei es nicht schwierig, Handelsdeals zu schließen, so der Präsident. Grundsätzlich habe er damit aber keine Eile. Schließlich nehmen die USA derzeit viel Geld mit den Zöllen ein. Sie müssen verstehen, derzeit kriegen wir 25% auf Autos, 25% auf Stahl, 25% auf Aluminium und wir kriegen einen Mindestsatz von 10%. Den haben wir gesenkt, weil es richtig war, ihn zu senken, bevor wir beschließen, wo der Satz am Schluss stehen soll. Und wir nehmen viel Geld ein, was vorher nie der Fall war. Unter Biden haben wir bei den Handelsbeziehungen ein Vermögen verloren. Einmal mehr wiederholte Trump seine altbekannten Beschwerden. So habe praktisch jedes Land der Welt die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit abgezockt. Doch damit sei nun Schluss. Seinen früher geäußerten Vorwurf, dass die EU deswegen gegründet worden sei, um die USA über den Tisch zu ziehen, wiederholte er aber nicht. Erneut wurden die Widersprüche in Trumps Zollpolitik deutlich. Einerseits sollen die Einfuhrsteuern die industrielle Produktion nach Amerika zurückbringen und sie sollen gigantisch hohe Haushaltseinnahmen generieren. Andererseits will Trump Deals abschließen, für die er die Zölle dann aber wegzuverhandeln oder zumindest deutlich zu senken hätte. Ob Giorgia Meloni nach dem Treffen im Weißen Haus etwas besser verstanden hat, was genau Trump von der EU will, Einsichten, die sie dann nach Brüssel melden könnte, das ist nicht klar. Wie zuvor schon andere Gäste im Oval Office versuchte auch sie, Trump ein wenig zu schmeicheln. Sie lud ihn nach Italien ein und versprach, dass ihr Land mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Carsten Kühntorp aus Washington über das Treffen von US-Präsident Trump und Italiens Regierungschefin Meloni. Sonnenschein, angenehme Temperaturen in Berlin und in Brandenburg, die Kirschbäume blühen. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis eines der größten Volksfeste in Berlin und Brandenburg startet, das Baumblütenfest in Werder. Eine Woche vor dem Start ist jetzt die diesjährige Baumblütenkönigin vorgestellt worden. RBB-Reporter Ivo Ziemann war bei der Krönung dabei.
Wenn am nächsten Samstag in den Werderaner...
9:07 RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Am Anschluss Birkenwerder ist ein Fahrzeug liegen geblieben.
RBB-Reporter Ivo Ziemann war bei der Krönung dabei.
Wenn am nächsten Samstag in den Werderaner Obstgärten der erste Erdbeerwein eingeschenkt, der erste Apfelkuchen auf dem Teller liegt und die erste Schmalzstulle verputzt wird, dann ist Saskia Schwatke vielleicht die glücklichste Besucherin. Sie ist die neue Baumblütenkönigin und sie hat seit 20 Jahren keine Baumblüte verpasst.
Kindheitstraum, Sehnsuchtsort, wie eine Idylle praktisch. Also und auch noch Baumblütenkönigin werden.
Da fehlen ihr verständlicherweise ein bisschen die Worte. Leider fehlen dieses Jahr auch die meisten Obstbaumblüten, vermutet Reinhard Schmidt vom Werderaner Obst- und Gartenbauverein. Fast alle schon verblüht, wenn der beliebte Blütenexpress, also ein Shuttlebus, die knapp 30 Obsthöfe rund um Werder ansteuert. Vom Derwitzer Hofladen bis zum Sanddorngarten in Petzow wird es trotzdem schön, sagt er.
Und wenn man draußen in den Plantagen ist, sag's mal so, wenn dann die Bäume oben langsam grün werden, Sonnenschein, eventuell unten Löwenzahn, der noch blüht und der Wein. Das reicht aus.
In diesem Jahr soll übrigens der Meerfruchtwein besonders lecker sein. Aber auch die Adrenalin-Junkies kommen auf ihre Kosten. Ab dem 30. April sorgen 15 Fahrgeschäfte für ein Kribbeln im Bauch. Und da ist für jeden was dabei, sagt Markus Steffens. Vom Entenangeln bis zum Kopf über durch die Luft wirbeln.
Ich nenne sie immer Kotzschleuder. Ich sag mal, eine Achterbahn geht auch immer, weil das nicht so eine dauerkreisende Bewegung ist. Aber die werden wir auch haben, eine Kinderachterbahn wieder am Mühlberg. Ne?
Generell ein pickepackevolles Programm. Live-Musik mit Bands aus der Region, ein Kunsthandwerkermarkt, 80er, 90er Schlager, Partys und natürlich der große Festumzug am 3. Mai.
Ordentlich was los bei der Baumblüte in Werder. Nächste Woche am Samstag, also am 26. April, geht's los. Informationen waren das von RBB-Reporter Ivo Ziemann. Es ist Karfreitag, der erste Feiertag am diesjährigen Osterfest. Die Bräuche bei uns sind allgemein bekannt. Eier färben, verstecken, am besten von Kindern suchen lassen und dazu vielleicht ein schöner Ausflug. In Kroatien gibt es zu Ostern ein ganz besonderes Kunsthandwerk. Hier werden die ausgeblasenen Ostereier nicht nur bemalt, in die Schalen werden auch kunstvolle Muster hineingefräst. Unser Korrespondent für Kroatien, Oliver Schosch, hat einen ganz besonderen Osterei-Fräser besucht.
Leštakovec, ein kleines Dorf in der Nähe von Varaždin im Norden Kroatiens. Die Werkstatt ist in einem winzigen Raum, der vom Wohnzimmer abgeht, im Haus des 56-jährigen Ivica Vugrinec. Das Gerät, das er in der Hand hält, sieht ein bisschen aus wie ein Bohrer beim Zahnarzt. Doch er bearbeitet ein ausgeblasenes Gänseei und fräst kleine runde Löcher in die Schale. Die Löcher haben verschiedene Größen, sodass ein interessantes Muster entsteht. Vugrinec sagt, dass er 2 Tage an diesem Ei arbeitet. In einer Vitrine stehen Dutzende Eier verschiedener Größen. Hühnereier, Gänseeier, Wachteleier und auch ein Straußenei. Alle haben kunstvolle Muster in ihrer Schale aus runden, dreieckigen oder rautenförmigen Löchern. Bei manchen hat er auch Schlangenlinien in die Schalen gefräst. Schwer zu glauben, dass die Eierschalen nicht zerbrechen. Doch, das tun sie manchmal, erzählt Ivica Vugrinec. Leider kommt es vor, dass viele Stunden Arbeit umsonst waren. Denn ein Ei zerbricht ja nie, wenn man anfängt zu fräsen, sondern ganz am Ende. Am besten ist es, nachts zu arbeiten, wenn der Körper und die Hände ruhiger werden. Ich muss das jeden Tag machen. Das ist meine Therapie. Dann brauche ich keine Medikamente, um funktionieren zu können. Ivica Vugrinec hat ein schweres Schicksal erlitten. Er ist Vollinvalide. Er sitzt zum Teil im Rollstuhl, zum Teil kann er mit seinen Prothesen und mit Krücken laufen. 1991 wurde er im Kroatienkrieg durch einen Panzerbeschuss schwer verwundet. Ich hatte 33 Operationen wegen des Krieges. Ich habe keine Beine und keine Hüften mehr. An meinen Nieren hatte ich Durchschüsse. Das sind Kriegstraumata, die ich als junger 20-jähriger Mann erlebt habe. Ivica Vugrinec versucht heute, ein aktives Leben zu leben, um mit seiner Vergangenheit klarzukommen. Und er sagt, dass ihm das gelingt. Neben seiner Werkstatt fürs Eierfräsen hat er auch eine kleine Tischtennishalle neben seinem Haus. Und er macht noch Tontaubenschießen. Im Rollstuhl-Tischtennis ist Vugrinec 10-facher kroatischer Meister. Besonders wegen meines Handicaps und meiner Invalidität bedeutet mir der Sport sehr viel. Meine Kinder sind auch erfolgreiche Sportler. Die Familie, die Kunst und der Sport, das ist für mich ein aktives Leben. Das Kunsthandwerk ist Konzentration und Beruhigung. Ich mache das gar nicht mal, um davon zu leben. Die meisten Eier kommen in Ausstellungen oder ich verschenke sie, vor allem jetzt zu Ostern. Und der Sport ist für mich ein Spiegelbild des Lebens. Mal läuft's nicht, mal gewinnst du, mal verlierst du.
Oliver Schosch über das Osterei-Fräsen in Kroatien.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Rheinsberg ist vor allem im Sommer ein begehrtes Ausflugsziel. Natürlich erst recht dann, wenn die Festivalzeit der Kammeroper Schloss Rheinsberg beginnt. Die Osterfestspiele sollen nun zu einem weiteren Touristenmagneten werden. 5 Tage lang zeigt der Sängernachwuchs, dass er in großen Partien bestehen kann. Auf dem Programm Mozart, der königliche Hirte, vor 250 Jahren uraufgeführt. Damals war Mozart gerade mal 19 Jahre alt. Hört man aber nicht, findet rbb24-Reporter Andreas Pötzel.
Die Ouvertüre klingt schon mal eindeutig wie Mozart, sagt Regisseur André Brücker.
Ja, absolut. Es ist unverkennbar. Und es gibt also mehrere Arien auch, wo man denkt, also okay, das hätte auch sozusagen der späte Mozart komponieren können. Das ist schon so reif und so musikalisch so fantastisch ausformuliert. Das ist schon sehr schön.
Und sonst? Alles wie immer?
Ein entschiedenes sowohl als auch, würde ich sagen. Wir haben schon ein modernes Setting, aber wir werden auch ganz klassische Spielelemente haben. Aber es wird eine sehr frische, sehr heutige, sehr direkte Spielweise geben.
Mit Kontrast. Die romantische Handlung verlegt auf eine Baustelle von heute.
Also man hat einfach ein paar Brüche da drin und auch mit einem gewissen heutigen Augenzwinkern und ich glaube auch mit einer gesunden Prise Humor. Da wird der Funke überspringen, da bin ich ganz sicher.
Baugerüst links, Bauschutt rechts und dahinter ein Dixi-Klo. Ausgedacht von Bühnenbildnerin Imme Kachel. Ein Schock für die Zuschauer.
Ja, aber vielleicht kann man sich drauf einlassen und die wilde, bunte Reise mitmachen. Also ich denke, es wird viel Freude ausstrahlen.
Und Mozart?
Ich glaube, Wolfgang hätte es vielleicht mögen können. Der war ja auch einer, der gerne gegen den Strom geschwommen ist. So hoffe ich, dass er mir keine Wölkchen von oben nach unten schickt. Der Blitz einschlägt.
Der junge Schäfer Aminta steht im Mittelpunkt der Geschichte in Mozarts Frühwerk. Aminta soll seine Liebe zu Elisa aufgeben, als herauskommt, dass er königliche Wurzeln hat. Stattdessen soll er die Tochter eines Tyrannen heiraten. Eingefädelt von Alexander dem Großen, der so den Frieden sichern will. Ein Spiel um Liebe und Macht, sagt André Brücker, mit aktuellem Zeitbezug.
Ja, der Witz ist ja bei solchen Klassikern, dass sie immer zutiefst menschliche Dinge verhandeln, die sich eigentlich gar nicht geändert haben im Laufe der Jahrhunderte. Und so ist es hier auch. Man wird merken, dass sich in diesem Stück menschliche Verhaltensweisen und Muster auftun, die uns heute noch sehr, sehr vertraut und bekannt vorkommen.
Gespielt wird Aminta von der jungen Sopranistin Isabel Weller, eine der Preisträgerinnen des Gesangswettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg. Sie schlüpft dafür in eine Hosenrolle.
Also das ist das erste Mal, wo ich eine Hosenrolle verkörper. Früher war das ja eben so, dass es Männer gab, die eine sehr hohe Stimme hatten, Kastraten. Und heutzutage sind es eben Sopranstimmen. Und das ist auch nochmal was anderes für mich.
Isabel Weller ist zum ersten Mal in Rheinsberg, sang es Kollege Militiadis Tsimurtos aus Griechenland zum zweiten Mal.
Ich war super begeistert vor das Niveau hier. Und ich denke, dass dieser Ort ist ein wirklich super Ort für neue Sänger. Und das bringt die Gelegenheit, neue Sachen zu lernen.
Der königliche Hirte von Mozart. Premiere ist heute Abend bei den Osterfestspielen Rheinsberg. Die Einstimmung darauf war von rbb24-Reporter Andreas Pötzl.
rbb24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Normalerweise auf den Kinoleinwänden sorgen die Osterferien genauso wie die Sommerferien eher für eine Flaute. Aber in diesem Jahr kann man sich tatsächlich mal nicht beschweren. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im rbb24 Inforadio. Viel Blutiges, viel Spannendes, aber auch Zärtliches, Neues ist in dieser Woche in den Kinos angelaufen. Alex Garlands überragender Echtzeit-Kriegsmiterleben-Thriller Warfare zum Beispiel, ein beeindruckender Film, auf den wir heute in der Sendung etwas genauer schauen. Im Gespräch außerdem Felix Kramer, der neben Julia Jentsch die Hauptrolle in dem etwas anderen Familiendrama Was Marielle Weiß spielt, das am Ende von Abgedreht. Los geht es jetzt aber erstmal wie gewohnt mit den wichtigsten Neustarts der Woche im Überblick und mit Was Marielle Weiß. Was, wenn die eigene Teenager-Tochter auf einmal alles mitbekommt, was man auf der Arbeit, zu Hause, im Schlafzimmer oder sonst wo treibt? Was Marielle Weiß mit Julia Jentsch und Felix Kramer als Eltern und Leni Geiseler als Tochter mit neu erwachten, übersinnlichen und auch ein bisschen unheimlichen Fähigkeiten spielt mit genau dieser Idee und stellt damit eine Familie und vor allem das Selbstbild der beiden Elternteile auf die Probe, die nun eben auf einmal unter dauernder Beobachtung stehen.
Heute habe ich mal so richtig, immer so richtig gesagt, bis hier und nicht weiter.
Stimmt doch gar nicht. Marielle, wir müssen das Ganze wieder abstellen.
Damit du in Ruhe Papa betrügen kannst.
Ich habe mit Max nur geflirtet, mehr nicht. Das machen Erwachsene manchmal.
Sag es Papa.
Warum Marielle auf einmal so ziemlich alles mitbekommt, was ihre Eltern so tun und lassen, das wird nicht wirklich erklärt und ist letztlich auch egal. Wichtiger ist Regisseur Frederik Hamalek, wie die drei damit umgehen, wie Marielle ihre neue Macht auch ein bisschen ausnutzt und vor allem, wie Mutter und Vater versuchen, sich besser zu machen, als sie sind, sich gegenseitig ausspielen und sich unbeholfen irgendwie dabei auch neu entdecken. Nicht komplett durchdacht, aber als bitterkomische Scheidungsfantasie und absurde Versuchsanordnung durchaus amüsant. Was Marielle Weiß. Irgendwann kommen zwar Vampire, aber davon sollte man sich im Fall von Ryan Cooglers Blood and Sinners Ausflug ins Mississippi-Delta der frühen 1930er Jahre nicht abschrecken lassen, Außer man hat wirklich Probleme, Blut zu sehen. Zwei im Ersten Weltkrieg und in der Chicagoer Gangsterwelt abgehärtete Cousins, beide gespielt von Creed und Black Panther-Star Michael B. Jordan, kehren zurück in ihre alte Heimat in Mississippi, um dort in einer alten Mühle eine Blueskneipe für Schwarze zu eröffnen. Doch dann wird die grandiose Eröffnung irgendwann zur Todesfalle, als drei Vampire vor der Tür stehen und die Party sprengen.
Wenn du weiter mit dem Teufel tanzt, folgt er dir irgendwann nach Hause.
Was selbstverständlich ein bisschen auch wie Tarantinos From Dusk Till Dawn Vampirnacht wirkt, ist aber viel mehr als ein grandioser Trash-Horrorfilm. Es ist eine vibrierende Blues-Hommage, ein Fest afroamerikanischer Tradition und nebenbei auch noch eine fantastische und wichtige Abrechnung mit dem Ku Klux Klan. Ein mitreißendes, rauschhaftes und cooles Kinoerlebnis. Blood and Sinners. Auf der Berlinale in diesem Jahr wurde mit dem norwegischen Film Träume der dritte Film der losen Oslo-Stories-Trilogie mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Die drei Filme von Dag Johan Haugerud, die sich um zwischenmenschliche Nähe und auch um Oslo drehen, kommen nun alle in kurzer Folge in die Kinos. Angefangen mit Liebe, in dem mit einem schwulen Krankenpfleger und einer Ärztin über Liebe, Sex und Beziehungsmodelle nachgedacht wird.
Ich kann es immer noch nicht fassen, Marianne. Du gehst direkt vom Knutschen mit dem Geologen zum Sex mit dem Schreiner über.
Während die Ärztin Marianne hier also auf den ersten Blick von ihrem Kollegen mehr Abenteuerlust gelernt hat, findet der Krankenpfleger eine tiefe Verbindung zu einer flüchtigen Bekanntschaft, der er kurz darauf als Krebspatient auf der Urologie wieder begegnet. Am Anfang wird hier vielleicht noch etwas zu viel geredet, aber im Laufe der sommerlichen Begegnungen, Dates, Ferienaufenthalte und Gespräche plus geologischer bis geschichtlicher Oslo-Erkundung wird der Film immer sinnlicher, stimmungsvoller und schöner. Oslo Stories, Liebe. Die wichtigsten Neustarts der Woche waren das im Überblick. Ebenfalls neu angelaufen ist Alex Garlands neuer Film Warfare, der einen wahren Kriegseinsatz einer kleinen US-Einheit in Echtzeit in diesem Spielfilm zu einem zupackenden, fesselnden und erschütternden Miterleben macht. Markus Eicher stellt Warfare vor.
Warfare heißt übersetzt Kriegsführung und Krieg. Und dies beides stellt Alex Garland ins Zentrum seines eineinhalbstündigen Films. Er beschreibt, wie eine Gruppe amerikanischer Soldaten, die sich 2006 in einem Wohnhaus im Irak verschanzt hat, unter Beschuss von Al-Qaida-Milizen kommt und ums Überleben kämpft. Bei Drehbuch und Regie arbeitete Garland mit einem Veteranen einer Navy Seals-Einheit zusammen, auf dessen Erlebnissen die Geschichte beruht. Warfare beginnt mit einer Szene, in der sich US-Militärs Zugang zu einem Haus in einer staubigen Straße verschaffen und die verängstigte Familie dort in einem Raum zusammenpferchen. Man wartet angespannt auf Unterstützung, während sich gleichzeitig draußen in den umliegenden Häusern und auf den Dächern der Ring der nahenden Angreifer zusammenzieht.
Alpha 2, ein paar Jungs bewegen sich in unsere Richtung.
Copy, bei uns mobilisiert sich auch einiges.
Die führen definitiv Waffen bei sich.
Truppenansammlungen zu sehen.
Funksprüche, Kommandocodes, Angst. Warten.
Hier Frogman 6 Romeo, fordern Evakuierung an letzter Position.
Wir haben Copy 1, Position Kontakt 2.
Warfare arbeitet mit einem ausgeklügelten Soundteppich. Pulsierende Töne, verzerrte Geräusche, ratternde Schusssalven und der infernalische Lärm explodierender Granaten werden unterschnitten von absoluter Stille. Garland zeigt seine Protagonisten als Gefangene in ihrem Versteck, die bangend auf die Rettung durch zwei herannahende Panzer warten. Ein Überlebenskampf gegen die Zeit und trotz Luftraumüberwachung gegen den immer stärker werdenden Druck der Angreifer.
Kommen wir zu euch oder ihr zu uns?
Der Fall. Ankunftszeit unbekannt.
Los, Aufbruch!
Alex Garland verzichtet in seinem aufwühlenden Kriegsdrama, das ab 16 Jahren freigegeben ist, auf jeden politischen Bezugsrahmen, auf stilisierte Helden, scheinheiliges Pathos. Im Zentrum stehen junge Männer, der Kampf und der Tod. Hektik durcheinander, gebrüllte Befehle, Schmerzensschreie, einschlagende Kugeln. Das ist dabei bei aller Grausamkeit des Geschehens perfekt choreografiert. Die blutige Absurdität dieses Kampfes drückt einen tief in den Kinosessel.
OP-1, Extrahierungstransport unterwegs.
Drei Minuten noch!
Nach dem Blut im Rauch!
Wir können unsere Position nicht halten!
Zurück, zurück!
Auf den Boden, runter, runter!
Noch eine Minute!
Eine Minute!
Feindbewegung im Gebäude und gegenüber!
Roger, stand by. Feuer frei!
Dem legendären US-Regisseur und Weltkriegsteilnehmer Samuel Fuller wurden einst die Worte zugeschrieben, dass alle Antikriegsfilme in ihrem Nukleus natürlich voyeuristische Kriegsfilme sind. Diesem Vorwurf kann sich auch Warfare nicht entziehen. Und doch bezieht der Film Stellung, indem er, wie eine Kritikerin zutiefst passend schrieb, das Kino zu einem Ort macht, in dem der Krieg uns die Orientierung nimmt. Ein Film wie ein visueller Magenschwinger, der lange nachwirkt.
Alex Garlands beeindruckender neuer Film Warfare, jetzt im Kino. Ein Beitrag war das von Markus Eicher. Nicht die Eltern wissen die ganze Zeit, was ihr Kind so tut, sondern umgekehrt. Mit dieser Grundidee spielt der Film, was Marielle weiß. Die Hauptrollen in dieser Familiensatire spielen Julia Jentsch und Felix Kramer als Eltern, deren Tochter durch eine neue übersinnliche Fähigkeit auf einmal alles mit anhören und beobachten kann, was sie erleben und wie sie sich verhalten. Womit sich für Felix Kramer allerdings auch eine viel größere Frage stellt.
Also für mich ist so ein Punkt, sind wir nicht heutzutage die ganze Zeit in dieser Beobachtung schon drin, ohne dass wir es merken, also in dieser Selbstausbeutung, in diesem Social-Media-System, alles preisgeben, nahbar sein, gläsern, was auch immer, du kannst da so viel draus machen.
Und all das, all diese übergeordneten Gedanken werden in Was Marielle weiß, im Mikrokosmos einer Familie gebündelt, weil die Tochter auf einmal nach einer Ohrfeige in der Schule übersinnliche Fähigkeiten entwickelt und alles mitkriegt, was ihre Eltern so tun und lassen.
So bürgerliche Mitte, heile Welt, Haus, Auto, Mama, Papa, Ball, na kommt mal her, weißt du, wie so ein Teilchenbeschleuniger. Ich gebe der Tochter jetzt mal so eine Fähigkeit und dann gucken wir mal. Das fängt mit so einem Spüren an. Das Kind spürt etwas. Dann wird es natürlich durch die Ohrfeige ein richtiges Spüren. Dann wird es ganz simpel. Dann kommen Sinne dazu, wie wirklich sehen und hören. Also dieses Dr. Mabuse-Thema. So. Und dann wird es wieder am Ende zu einem Gefühl.
Im Grunde also ist, was Marielle weiß, eine Trennungsgeschichte. Und während Julia Jentsch als Mutter ihren Mann schon fast verlassen hat, versucht Felix Kramer in seiner Rolle als Vater seine Männlichkeit zu bewahren.
Und das aus diesem Wurm, der ist ja auch so, hat ja auch was Unangenehmes, aber trotzdem umarme ich den, weil der was draus macht, der sagt allen, ich höre ab morgen mit dem Rauchen auf. So, weißt du, der versucht dem Bild, was er seiner Tochter preisgibt, gerecht zu werden. Und das finde ich auch rührend. Und dafür so jemand habe ich auch ein zärtliches Gefühl, weil ich so denke, kennen wir doch alle, dass wir irgendwie mal an einem Tisch abends den Mund zu voll nehmen und sagen, oh, jetzt muss ich aber abliefern, ne?
Für Felix Kramer, der vor ein paar Jahren mit den beiden Serien Dogs of Berlin und Warten auf den Bus nochmal einen richtigen Karriereschub bekam, ist sein Part in Frederik Hambaleks, was Marielle weiß, außerdem auch mal eine ganz andere Rolle als die, die er sonst eher spielt.
Und ich fand die Figur ganz toll. Es ist eine moderne Männerfigur. Es ist für mich gerade die Suche. Die guten Männerfiguren sind sehr rar, muss man schon sagen. Das ist auch, hat alles seine Gründe, wie auch immer. Aber ich lebe ja jetzt in meiner Zeit und ich werde auch einen Teufel tun, die ganzen Väter und Urgroßväter der ganzen Gesellschaft irgendwie die auf meine Schultern zu laden und für die jetzt irgendwie Buße zu tun, sondern ich suche natürlich nach komplexen Männerfiguren und das ist so eine unsicher, weich, ängstlich, das ist alles ganz toll und für mich auch war das auch neu und das war auch für Frederik, dem Regisseur, fand er natürlich ganz toll. Dass er sagt, Felix, möchte dich natürlich mal sehen, dass du nicht die Tür eintrittst oder keine Antwort auf die Frage hast, so eine Figur, ne?
Felix Kramer war das. Zu sehen ist er jetzt in Was Marielle weiß im Kino. Und das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Soyer. Bis nächste Woche und ich wünsche schöne Feiertage.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A9 Berlin Richtung Leipzig. Vor der Ausfahrt Kleinmarzehns steht ein defekter PKW auf der Verzögerungsspur. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Am Anschluss Birkenwerder ist ein Fahrzeug liegen geblieben. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin Lichterfelde Kommandantenstraße bis Berner Straße. Zwischen Steinecker Straße und Murtener Straße Einschränkungen wegen Bauarbeiten bis Mitte Mai. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Friedrichsfelder Rienstraße vor der Straße Altfriedrichsfelde Tiefbauarbeiten bis zum Monatsende ist dort nur eine Spur frei. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur eine Spur frei und das Linksabbiegen ist nicht möglich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. US-Präsident Trump geht nach eigenen Worten davon aus, dass er sich mit der EU im Zollstreit einigen wird. Er empfing im Weißen Haus die italienische Ministerpräsidentin Meloni. Meloni nannte die USA einen verlässlichen Partner. Aus Washington Carsten Kühntop.
Selbstverständlich werde es ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein, da sei er sich zu 100% sicher. Die Pause endet am 8. Juli. Giorgia Meloni zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, zu einem Handelsvertrag zu kommen. Meloni sagte zu, dass Italien mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland will dieses Jahr Stellen streichen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln hervor. Rund 35% planen demnach einen Beschäftigungsabbau und wollen weniger investieren als im vergangenen Jahr. Im Herbst 2024 lag der Anteil mit 40% noch höher. An der Konjunkturumfrage haben sich im März und April mehr als 2000 Firmen beteiligt. SPD-Chef Klingbeil hat die derzeitige Debatte über den Umgang mit der AfD im Bundestag als unnötig und falsch bezeichnet. Klingbeil sagte der Funke Mediengruppe, eine Normalisierung des Umgangs mit der AfD werde es von sozialdemokratischer Seite nicht geben. Unionsfraktionsvize Spahn hatte vorgeschlagen, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien. Die meisten Osterfeuer in der Region können stattfinden. Wie der Waldbrandschutzbeauftragte Engel dem RBB gesagt hat, hat der Wetterumschwung auch die Gefahr verringert.
Dieser Störungsausläufer, der uns jetzt erreicht hat, der hat auch feuchtere Luftmassen mitgebracht. Und somit werden wir in fast allen Landkreisen auf die Stufe 2 runtergehen. Nur unten Spree-Neiße, da bleibt es bei der 3. Das heißt natürlich, dass heute oder morgen, wo noch Osterfeuer stattfinden, die können dann tatsächlich auch durchgeführt werden.
Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel. In der Fußball-Europa League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Rückspiel gegen Tottenham 0:1. Die Eisbären Berlin haben das erste Spiel der Finalserie gegen Köln mit 5:1 gewonnen. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam Wetzlar mit 32:28 geschlagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer, maximal 17 in Berlin bis 15 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 12 und in Mannschnum-Oderbruch 13 Grad. Morgen abziehende Wolken mit Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Die Zeit 9.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Vom Dunkel ans Licht, unser Thema in diesem Karfreitag im RBB 24 Inforadio. Und dazu begrüßt Sie Ursula Voss-Henrich. Schön, dass Sie dabei sind. Machen Sie sich darauf gefasst, dass sich die Leidensphase über eine Stunde oder mehr erstrecken kann. Das steht in der Läuferzeitschrift Runner's World über das Marathonlaufen. Umso erstaunlicher ist, dass sich so viele Hobbysportler freiwillig für einen Marathon anmelden. Warum tun die sich das an? Unsere Reporterin und Hobbyläuferin Vera Kröning-Menzel weiß, wovon sie spricht. Sie hat sich selbst auf einen Marathon vorbereitet.
16 Wochen. So lange dauert mein geplantes Training. Vorgeschlagen hat es mir meine Lauf-App. 4 Läufe pro Woche stehen auf dem Programm, die zum Wettkampf hin immer intensiver und länger werden. Mein Ziel ist der Marathon in Leipzig Mitte April. Den will ich gut durchlaufen und mit einem Lächeln ins Ziel kommen.
Doch schon am Ende der ersten Woche werde ich krank. 2 Wochen lang kann ich nicht trainieren. Als es mir besser geht, steige ich wieder ein. Und dann kommt etwas anderes dazwischen.
Trainingstagebuch. Noch 55 Tage bis zum Marathon. Eigentlich hätte heute ein einstündiger Dauerlauf auf dem Programm gestanden, aber ich musste länger arbeiten und außerdem liegt auch Schnee und Eis. Es ist also auch glatt. Aber dann mache ich einfach einen Spaziergang. 5 Kilometer. Das kann man auch im Dunkeln machen. Und dann geht das schon.
Zum Laufen gekommen bin ich in der Corona-Zeit, um mit 2 Grundschulkindern im Homeschooling den Kopf frei zu kriegen. Mein erster Lauf damals war 1 Kilometer lang. Einmal die Straße hoch und wieder runter. Nach einem halben Jahr schaffte ich meine ersten 5 Kilometer. Dann kam der erste Halbmarathon und seitdem auch längere Strecken. Denn die Wettkämpfe motivieren mich, weiter zu trainieren. Und ich will schauen, wie weit ich meine Grenzen verschieben kann. Der Marathon in Leipzig, den ich mir jetzt vorgenommen habe, ist eine eher regionale Veranstaltung mit verschiedenen Läufen. Kein Vergleich zum international ausgerichteten Berlin-Marathon. Der erreichte im vergangenen Jahr einen Teilnahmerekord mit über 50.000 Menschen. Warum ausgerechnet diese Distanz immer beliebter wird, die für ihre Härte bekannt ist, das erforscht der Sportpsychologe Oliver Stoll von der Universität Halle.
Es ist schon was Besonderes, wenn jemand nachhaltig ein Ziel verfolgen kann, ein anspruchsvolles Ziel, was auch noch so ein bisschen Mythos mit sich prägt. Da war mal ein Läufer, der im Altertum von Marathon nach Athen gelaufen ist, danach gestorben ist auf der Stufe, wie Herodot uns das mitteilt. Das muss ja dann auch was ganz Besonderes gewesen sein.
Der Bote Pheidippides brach laut Legende nach dem 42-Kilometer-Lauf vor Erschöpfung zusammen und starb. Der Mythos aber überlebte. Todesfälle beim Marathon gibt es heute noch. Laut der Sportmedizinerin Margrit Lock erleidet jede 40.000. bis 50.000. Person beim Marathon einen tödlichen Herzstillstand. Das kann an versteckten Vorerkrankungen liegen oder an Infekten, die die Sportler nicht ernst genommen haben, mit denen sie aber gar nicht hätten starten dürfen. Ein anderes Risiko ist, vor dem Lauf Schmerzmittel zu nehmen, warnt der Lauftrainer und ehemalige Profiläufer Jan Fitschen.
Finde ich extrem gefährlich, finde ich fahrlässig, finde ich ganz, ganz schlimm. Nee, also geht überhaupt nicht.
Jan Fitschen hat schon viele Hobbyläufer auf dem Weg zu ihrem Marathon begleitet. Sei es als Trainer oder mit seinem Podcast Laufen ist einfach. Eine seiner erfolgreichsten Folgen war die von seinem New York Marathon. Denn auch wenn er schon lange kein Profi mehr ist, stellt er sich immer wieder mal der sogenannten Königsdisziplin.
Auf der einen Seite finde ich das toll, dass ich dadurch so eine große Herausforderung habe, auf die ich mich vorbereiten will, auch vorbereiten muss. Das gibt mir Motivation für mein Training halt, ne? Dass ich auch sage, ja, pass mal auf, Jan, jetzt 3-4 Mal die Woche loslaufen ist besser, sonst kriegst du halt im Marathon nachher da die Quittung dafür. Und dann ist es gerade bei diesen ganz großen Läufen auch einfach, ja, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die man mit so vielen Menschen teilt. Man trifft einfach ganz viele andere Leute, die genau wie man selber vorher nervös sind, dann losrennen und irgendwie erst auf der Ziellinie wissen, ob es jetzt geklappt hat. Das ist einfach großartig. Das genieße ich total.
Laufen ist durch und durch gesund, sagt Jan Fitschen. Ein Marathon zu laufen, eher nicht.
Marathon ist in erster Linie was fürs Ego. Per se ungesund sicherlich nicht, aber es müsste nicht so weit sein.
Der Laufpsychologe Oliver Stoll sagt, der Mensch ist zum Laufen geboren.
Es gibt tatsächlich auch noch heute ein Rennen, das seine Wurzeln mal darin gefunden hat, dass ein Mensch gegen ein Pferd, gegen einen Reiter gelaufen ist, über 100 Meilen sozusagen, also 161 Kilometer. Und das Rennen findet heute immer noch statt, gewinnt eigentlich immer der Mensch. Also selbst Pferde kriegen das nicht hin am Stück. 100 Meilen zu laufen. Wir sind Läufer, wir haben uns viel bewegt in der Steinzeit und in der Zeit danach, sind viel über die Welt gewandert und waren immer Jäger oder Sammler. Das war immer mit Bewegung verbunden, auch teilweise mit sehr weiten und langen Strecken. Überlegen sich Ötzi, der gefunden wurde, ist über die Alpen marschiert damals. Das gehörte zu unserem Leben. Ich denke, dass wir Menschen Läuferinnen und Läufer sind.
Nach den ersten verhunzten Wochen kann ich ab Mitte Februar wieder in mein Marathontraining einsteigen. Inzwischen stehen mehr Tempotrainings und längere Läufe auf dem Programm. Trainingstagebuch. Noch etwa 5,5 Wochen bis zum Marathon. Heute steht ein langer Dauerlauf auf dem Programm. 2 Stunden im ruhigen Tempo. Hab's gleich geschafft. Und ja, bin sehr zufrieden. Blauer Himmel. Ich laufe hier so einen Waldweg lang. Inzwischen laufe ich mit 40 Kilometern in der Woche etwa doppelt so viel wie vor Beginn meines Marathon-Experiments. Und das hat Konsequenzen. Unterm Knie, da habe ich so eine Stelle, die immer mal ein bisschen schmerzt. Mache ich morgen erstmal einen Tag Laufpause und übermorgen vielleicht auch, damit das wieder in Ordnung kommt. So. Und jetzt noch 2 Minuten und dann habe ich es für heute geschafft. Der Marathon ist olympische Disziplin seit dem Jahr 1896 für Männer. Frauen, so hieß es lange, hätten zu viel Fettmasse, um lange Strecken zu laufen. Außerdem könnte ihnen dabei die Gebärmutter herausfallen. Frauen, die einen Marathon laufen wollten, mussten sich verkleiden oder unter falschem Namen starten, bis sie endlich offiziell bei nationalen Läufen starten konnten. Erst 1984 wurde der Marathon für Frauen olympisch. Die US-Amerikanerin Joan Benoit lief als erste Frau nach 42 Kilometern unter tosendem Applaus ins Olympiastadion in Los Angeles ein und gewann die Goldmedaille. Millionen von Menschen vor den Fernsehern wurden Zeugen, wie eine Frau stark und gesund nach einem Marathon durchs Ziel lief. Das gleiche Rennen zeigte aber auch die Brutalität der Strecke. Die Schweizerin Gabi Andersen-Schies hatte während des Laufs zu wenig getrunken. Die erfahrene Läuferin wollte den Marathon aber nicht abbrechen. Dehydriert und total entkräftet torkelte sie durch das Stadion. Im Ziel brach sie zusammen, konnte sich aber schnell wieder erholen. Heute ist Marathonlaufen keine reine Männersache mehr, aber Männer bilden eine deutliche Mehrheit. Nur ein Drittel der Finisher beim Berlin-Marathon in den letzten Jahren zum Beispiel waren Frauen.
Mein Name ist Karin. Ich laufe seit etwa 5 Jahren richtig ambitioniert. Ich bin 41 Jahre alt und Buchhalterin und wohne in Bernau. Wenn ich zum Laufen Musik höre, dann am liebsten Taylor Swift.
Karin sitzt bei mir im Wohnzimmer. Wir trinken Tee und reden übers Laufen. Kennengelernt haben wir uns über ein digitales Sportnetzwerk. Auch heute war sie schon unterwegs.
Richtig, richtig, weil heute standen schon Intervalle auf dem Plan, deshalb.
Ach, echt? Ja, warst du schon fleißig.
Ja, 4x2000.
Also 4x2 Kilometer auf Tempo laufen mit Pausen dazwischen, sogenannte Intervalle. Karin hat schon einige Marathons in den Beinen. Während sie an ihrem Tee nippt, erzählt sie von ihrem ersten vor einigen Jahren in Berlin.
Am Anfang lief auch alles ganz super. Ich war natürlich viel zu schnell, die klassischen Fehler gemacht. Ich hatte ja nicht wirklich lange Läufe trainiert und bin dann total eingebrochen und musste dann viel gehen ab Kilometer 30. Und ich habe mich nicht getraut zu essen und mir fehlte total der Zucker. Also ich war richtig unterzuckert am Ende. Ja, im Ziel musste ich mich hinlegen, bis ich irgendwie überhaupt vorwärts kam wieder. Und dann habe ich aus diesen Beuteln, die man bekommen hat, diese Brezeln gegessen im Liegen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, langsam kommt der Blutzucker wieder hoch. Und dann ging es also wirklich ganz, ganz langsam. Aber ja, total unterzuckert. Also.
Hast du denn da unterwegs überlegt, auch mal einfach auszusteigen?
Nee, das war tatsächlich nicht, wollte ich nicht. Weil ich dachte mir im Zweifel, also gehe ich einfach ins Ziel, also aussteigen wollte ich nicht. Dafür bin ich auch zu ehrgeizig dann.
Und trotzdem ist dieser erste Marathon für Karin auch mit vielen positiven Emotionen verbunden.
Ja, ich habe tatsächlich auch die Fotos nochmal durchgeguckt und das war, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich wirklich ab kurz vorm Brandenburger Tor, also ab unter den Linden, so weinen musste, weil ich irgendwie so stolz auf mich war. Also ich war einfach so glücklich, dass ich das geschafft habe. Und dann, weiß nicht, sind mir wirklich so die Tränen runtergelaufen. Und das passiert mir eigentlich auch immer. Also eigentlich bei jedem Halbmarathon fast, bei jedem Marathon merke ich immer so, oh Gott, meine Tränen kommen. Deshalb, ich war dann schon sehr glücklich, das geschafft zu haben. Ich dachte mir, nie wieder laufe ich einen Marathon.
Der Vorsatz hielt nicht lange. Karin startet ein Jahr später noch einmal und zwei Jahre später wieder. Diesmal unterstützt von einem Trainer aus ihrem Laufverein, den Bernauer Lauffreunden.
Und der war einfach von vorne bis hinten perfekt. Das Wetter war perfekt. Wir waren super trainiert. Ich bin nicht krank geworden. Er ist mit mir mitgelaufen. Er hat mich versorgt unterwegs mit Gels. Ich musste nichts mitnehmen, keine Laufweste, gar nichts. Das war so angenehm. Und bin dann meine Bestzeit bis jetzt gelaufen. Genau, das war dann 3:46. Und das war toll. Also da habe ich auch wirklich gemerkt, ich war sehr stolz auf mich. Ich wusste irgendwann, du schaffst es unter 4 Stunden. Das war so ein schönes Gefühl. Ich hatte halt Leute auch an der Strecke, die mich dann angefeuert haben. Und auch Leute, die dann so gucken, natürlich vom Laufverein. Du weißt irgendwie, du hast auch ein bisschen Druck. Ich brauche auch immer Druck. Und mir war nicht schlecht so doll. Ich hatte natürlich trotzdem ein bisschen Probleme mit Krämpfen und so, aber konnte die immer gut weglaufen. Und das war schön. Das war auch schön, das zu teilen. Und ich war irgendwie dann so stolz, dass ich das dann meinem Trainer auch so sagen, zeigen konnte, dass wir einfach diese lange Arbeit gut umgesetzt haben. Also wir haben wirklich ein Dreivierteljahr darauf trainiert. Ja, das war schön.
Wie viele Läuferinnen und Läufer hat Karin vor jedem Marathon ein Ritual. Sie startet immer mit der gleichen Frisur und bindet sich das Haar zum Dutt. Außerdem trägt sie immer eine Sonnenbrille, um sich besser konzentrieren zu können. Und am Abend vorher schaut sie immer den gleichen Film.
Also vor langen Läufen tatsächlich schaue ich mir jedes Mal abends den Eliud Kipchoge-Film an.
Wäre der Marathon eine Religion, wäre Eliud Kipchoge einer seiner Propheten. Der Kenianer ist einer der erfolgreichsten Marathonläufer der Welt. Mit 3-mal Olympiagold und einem inoffiziellen Weltrekord, bei dem er die 42 Kilometer in unter 2 Stunden lief. Das war 2019 und bisher hat das außer ihm niemand anders geschafft.
Und das pusht mich so dermaßen, weil er da ja auch so viel erzählt, wie man einfach mental durch solche langen Marathonläufe kommt. Und jedes Mal denke ich mir, es tut jedem weh, es tut jedem weh, Karin, jeder leidet und du musst dich durchbeißen, wie Eliud.
It was really hard and the cool thing is that I was truly prepared to come to Berlin. I always say, I ran as Eliud Kipchoge, I ran my own race.
Die letzten 17 Kilometer seien hart gewesen, aber er habe sich gut auf dieses Rennen vorbereitet und es auf seine Weise durchgezogen, sagte Eliud Kipchoge dem RBB im Jahr 2018 nach seinem Berlin-Marathon. Den hat er insgesamt 5-mal gewonnen.
Tu menam tu moi, ni binadam, kila moja.
Trotz seiner Erfolge tritt Kipchoge bescheiden auf. Und obwohl der Marathon ihn reich gemacht hat, lebt er weiterhin auf einem einfachen Hof im Hochland Kenias. Es gibt Maisbrei vom Blechteller und Wasser aus dem Hahn. Da lebt Kipchoge nach dem Motto Laufen, Essen, Schlafen. Auf dem Höhepunkt des Schmerzes, da ist der Erfolg, sagt Kipchoge. Sein Mantra lautet: No human is limited. Frei übersetzt, jeder kann seine Grenzen überschreiten. Auch der deutsche ehemalige Profiläufer und heutige Lauftrainer Jan Fitschen ist einmal mit Eliud Kipchoge zusammengelaufen.
Tatsächlich kann einem der Marathon genau das zeigen, dass die Grenzen ganz woanders liegen, als man sie erwartet hat, dass man wirklich über sich hinauswachsen kann, dass man eben auch durch gezieltes Training, durch Ehrgeiz unglaublich viel erreichen kann. Also definitiv, ne? Man steht am Anfang vor dieser Herausforderung und denkt, oh, Hilfe und niemals und ist das weit? Weil man muss sich das ja mal bildlich vorstellen, ja, 42 Kilometer, das ist selbst fürs Fahrradfahren schon ein Stückchen, wenn man nicht großer Sportler ist, ja. Und das dann zu laufen am Stück ist eine Hausnummer. Auf der anderen Seite denke ich aber, naja, no human is limited. Also gerade der Marathon kann dir deine Grenzen auch sehr gut aufzeigen, wenn du nämlich merkst, im Training habe ich gepfuscht oder es ist vielleicht nicht mein Tag. Also das ist ein bisschen beides, würde ich behaupten.
Bei jedem Marathon gibt es Menschen, die unterwegs aufgeben. Bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 stand Jan Fitschen an der Strecke. 10 Eliteläufer, auch Eliud Kipchoge, mussten das Rennen abbrechen.
Das ist, glaube ich, genau das, was tatsächlich auch das Schöne ist am Marathon. Also jetzt nicht, dass man dann aussteigt, aber dass es eben egal, wie professionell du bist, egal, wie vielleicht wenig professionell du bist, dass es doch für alle gleich ist. Marathon ist immer mit ganz, ganz vielen Unwägbarkeiten verbunden. In dem Fall, na klar, das Streckenprofil, das kannten alle. Aber es war in Paris eben zusätzlich auch noch relativ warm. Und dann potenziert sich sowas auch. Und dann kann es schon sein, dass es eben auch selbst die Profis einfach mal zerreißt und dann kommt man nicht ins Ziel. Ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch, warum Marathonlaufen nach wie vor so beliebt ist, warum das viele Leute packen wollen, weil man eben diese Unsicherheit hat. Und nachher, wenn es denn dann geklappt hat, ist halt die Euphorie umso größer.
Ein Marathon, und sei er noch so gut vorbereitet, kann total schief gehen. Das hat auch Jan Fitschen in seiner Karriere erlebt.
Dieses eine Rennen zum Beispiel, ich wollte mich für die Olympischen Spiele qualifizieren in Düsseldorf beim Marathon, ja. Und dann war aber im Prinzip schon nach 2 Kilometern klar, das Bein tut so weh, das funktioniert nicht mehr. Ne? Und deswegen, ich glaube, auch das ist ein verbindendes Element. Es wird kaum einen Marathonläufer geben, eine Marathonläuferin geben, die nicht genau dieses Gefühl auch schon hatte. Ich habe viel investiert, ich habe mich vorbereitet und dann hat's nicht geklappt. Und ja, ist ein schwacher Trost, aber so ein Training war ja nie umsonst. Du hast ja immer was quasi auf dein Sparbuch eingezahlt, das du auch später noch abrufen kannst, auch wenn es jetzt nicht der Tag war. Aber für deinen nächsten Marathon hast du die Trainingskilometer trotzdem in den Beinen, hast Erfahrung gesammelt. Und bist dann vielleicht eben beim nächsten Mal noch leichter, noch besser, noch schneller unterwegs.
Ja, also mein Name ist Thomas Klatt. Ich bin evangelischer Theologe und arbeite seit gut 30 Jahren als freier Journalist und habe das Laufen eben für mich entdeckt als Ausgleich zu meiner beruflichen, rückenschädlichen Tätigkeit und habe es bis heute nicht bereut. Ich bin 60.
Thomas ist ein Kollege von mir. Wir kennen uns schon lange vom RBB und haben schon oft über unsere Liebe zum Laufen gesprochen. Wir treffen uns in seinem Büro in Berlin-Pankow. Neben der Eingangstür stehen blaue Laufschuhe, denen man ansieht, dass sie viel benutzt werden. Nach unserem Gespräch will er das schöne Frühlingswetter nutzen und ein Läufchen machen, erzählt er mir.
Meine Standardstrecke sind 15 Kilometer, das ist hier raus, Bürgerpark, Schönholzer Heide und wieder zurück ist die 15 Kilometer Strecke und wenn meine Frau mich begleitet mit dem Fahrrad, dann haben wir eine 20 Kilometer Strecke nach Hermsdorf raus. Das ist noch schöner, dann läufst du durchs Tegeler Vlies, auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Und dann gibt's dann zur Belohnung immer ein Essen beim Chinesen in Hermsdorf.
Thomas' erster Marathon ist fast 20 Jahre her. Ein anspruchsvoller Kurs, der Brockenlauf im Harz mit vielen Höhenmetern. Besonders die letzten Kilometer waren schwer.
Das Gefühl war erstmal, ich habe furchtbare Bauchkrämpfe, Magenkrämpfe, also zwischendurch, also es ist ja mal so ab Kilometer 30, 33, da setzt ja dann die Krise ein bei vielen, bei mir auch. Und das Gefühl war, ich mache das jetzt, ich will durchhalten. Und das Gefühl ist, ich schaffe das und ich habe es geschafft.
Bevor Thomas mit dem Laufen anfing, hat er überhaupt keinen Sport gemacht, erzählt er. Und zwar seit seiner Kindheit.
Denn da hatte ich im Grunde nur Sportlehrer, die mir den Sport ausgetrieben haben, weil die dann nur mit Stoppuhr standen und das hat keinen Spaß gemacht, sondern es war rein Stoppuhr, rein irgendwelche Ergebnisorientierte und kein Sportlehrer hat mir mal beigebracht, dass Sport auch Spaß machen kann, beziehungsweise dass es sinnvoll sein kann. Also deswegen, ich war völlig Sport abhold und wollte nie Sport machen, weil alle Leute, die Sport gemacht haben, waren mir äußerst unsympathisch angefangen eben mit diesen besagten Sportlehrern.
Mit Ende 30 bekam Thomas Rückenprobleme. Ein Masseur gab ihm den Tipp, zum Ausgleich zum vielen Sitzen laufen zu gehen. Für Thomas, der als Freiberufler immer wieder mit Durststrecken zu kämpfen hatte, brachte das Laufen noch einen weiteren Vorteil.
Der Trick war eben, wenn du schon keine Aufträge hast, dann mach wenigstens Sport, damit du abends das Gefühl hast, du hast furchtbar viel gemacht. Und das hat auch wunderbar geklappt in der Anfangszeit, wo man ja erstmal nicht so viele Aufträge hat. Und dann ein Freund von uns aus München, der ist totaler Marathonläufer, also der läuft auch Ultra. Und der sagt, Thomas, wenn du 10 Kilometer laufen kannst, kannst du auch 20 Kilometer laufen. Und der hat mich erstmal auf die Idee gebracht zu sagen, hey, da gibt's doch diese unendlich vielen Wettbewerbe und Marathon.
Manchen geht es bei einem Marathon darum, ihre Zielzeit zu verbessern. Anderen geht es mehr um die Gemeinschaft, die bei so einem langen Lauf entstehen kann.
Also ich bin ein Genussläufer, also jetzt beim letzten Lauf, beim Rennsteiglauf, dann mache ich währenddessen ganz viel Fotos und Videos und will einfach diese Thüringer Wald, ist ja auch eine besondere Landschaft, das einfach genießen. Und andere machen das auch so, dann war letztens so eine Frauentruppe, die beim Marathonlauf Fußball gespielt haben, das war ich auch total cool. Die hatten einen Ball mit und haben sich beim Laufen immer den Ball zugespielt. Solche Leute finde ich total klasse, die entspannt sind und Spaß dabei haben. Und wenn dann so ein hoher Stressfaktor und Leistungsfaktor dazu kommt, dann denke ich an mich wieder wie bei meinem Sportunterricht, wo der Lehrer dann nur mit der Stoppuhr stand. Das ist einfach doof.
Trainingstagebuch. 24 Kilometer, das war jetzt ganz schön anstrengend. Und jetzt so die Frage, warum man das eigentlich alles macht. Naja, der nächste Lauf wird wieder besser.
Als ich eine heiße Dusche, eine Banane und eine Packung Kekse später erledigt auf dem Sofa liege, komme ich nicht umhin, mich zu fragen, wie soll ich es bloß schaffen, in ein paar Tagen fast das Doppelte zu laufen? Das für den Folgetag von meiner Lauf-App angesetzte Training lasse ich weg, weil mir von dem langen Lauf noch das Knie wehtut. Trotzdem laufe ich in dieser Woche insgesamt über 60 Kilometer. Das hat Folgen. Ständig bin ich am Essen, um die verlorene Energie wieder aufzufüllen. Und ich bin müde. Sehr müde. Bei einem Comedy-Abend in Berlin schlafe ich auf meinem Klappsitz ein. Trotzdem, auch wenn sich nicht jeder Lauf gut anfühlt, hinterher habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Der Sportpsychologe Oliver Stoll von der Universität Halle hat dafür eine Erklärung.
Wir fühlen uns in der Regel immer besser nach dem Laufen als vorher. Wir kennen das auch unter dem Begriff Feeling Better Phänomen. Und dann eben auch die Überlegung, dass wir unseren Selbstwert steigern können damit. Also eine positivere Sicht auf uns selbst bekommen.
Trainingstagebuch, Wettkampftag. Ich habe es geschafft, aber das war einfach wahnsinnig anstrengend.
Nach 16 Wochen Training und 42 Kilometern bin ich im Ziel. Die erste Hälfte der Strecke lief super. Dann wurde es zäh. Die letzten Kilometer taten richtig weh. 4 Stunden und 10 Minuten hat mein Marathon in Leipzig gedauert. Erleichtert und glücklich, mit meiner Medaille um den Hals, dränge ich mit anderen Läufern zusammen in die Straßenbahn. Da sitzt ein Kind und sagt zu seiner Mutter, guck mal, da sind die Marathonmenschen. Und ich denke, dafür hat sich das Ganze doch gelohnt. Heute bin ich ein Marathonmensch.
Vera Kröning-Menzel hat's geschafft. Sie ist den Marathon in Leipzig gelaufen. Um Qual und Euphorie ging es in der letzten halben Stunde. Vom Dunkel ans Licht ist unser Thema den ganzen Tag heute im RBB 24 Inforadio. Nachzuhören auf inforadio.de und mit der Inforadio-App. Tschüss, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Am Anschluss Birkenwerder ist ein Fahrzeug liegen geblieben. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin Lichterfelde Kommandantenstraße bis Bernerstraße. zwischen Steinecker und Murtener Straße Einschränkungen wegen Tiefbauarbeiten bis Mitte Mai. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Friedrichsfelde-Rienstraße vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten bis Monatsende nur eine freie Spur. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn Berlin fahren wegen Bauarbeiten Busse statt Bahnen für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Und für die S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Hier müsse die EU-Kommission dringend gegensteuern. Experten rechnen damit, dass chinesische Exporte wegen der hohen US-Zölle auf den deutschen Markt umgelenkt werden könnten. Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland will dieses Jahr Stellen streichen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln hervor. Rund 35% planen demnach einen Beschäftigungsabbau. Im Herbst lag der Anteil mit 40% allerdings noch höher. Gabriele Intermann.
Die Lage hat sich verbessert, sie ist aber insgesamt schlecht, fasst das Institut die Ergebnisse zusammen. An der halbjährlichen Konjunkturumfrage beteiligten sich mehr als 2000 Firmen. Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten hohen Zölle waren zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv. Sie hätten das Exportklima aber bereits negativ beeinflusst, so das Institut der deutschen Wirtschaft.
Die Deutsche Bahn braucht nach eigener Einschätzung bis zu 150 Milliarden Euro, um ihre Infrastruktur zu modernisieren. Das hat Konzernchef Lutz dem Nachrichtenportal T-Online gesagt. Er begrüßte den Plan von Union und SPD, rund 500 Milliarden in die Infrastruktur in Deutschland zu stecken. Das gebe Planungssicherheit auch für die Firmen, die von der Bahn für Bauarbeiten beauftragt werden. Christen in aller Welt laden heute zu Karfreitagsprozessionen ein. Umzüge gibt es auch in Berlin und Brandenburg. In Jerusalem tragen Gläubige bei einer Prozession auf der Via Dolorosa Kreuze aus Holz. Wegen des Kriegs im Gazastreifen sind die Feierlichkeiten aber eingeschränkt. Aus Jerusalem Jan-Christoph Kitzler.
Viele Christen, die nicht als Pilger kommen, sondern im Heiligen Land leben, sind Palästinenser. Und etliche, die im besetzten Westjordanland leben, bekommen von Israel keine Erlaubnis, die heiligen Stätten in Jerusalem zu besuchen. Eine gemeinsame Botschaft haben die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen im Heiligen Land gestern veröffentlicht. Sie fordern alle Menschen guten Willens auf, sich für ein Ende von Krieg und Zerstörung sowie für Frieden einzusetzen im Heiligen Land und in anderen Teilen der Welt.
Für die geplanten Osterfeuer in Brandenburg und Berlin sieht es nun doch ganz gut aus. Wie der Waldbrandschutzbeauftragte Engel dem RBB am Morgen gesagt